1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Berni Wagner. Hallihallo.
Servus, Rudi.
Berni, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat. Nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ja, ist gut, dass man die Frage so oft kriegt, deswegen weiß ich es inzwischen auch schon.
Okay.
Ich bin zum Kabarett gekommen, weil ich was auf der Bühne machen wollte. Also jetzt nicht unbedingt mein Ziel, Kabarett zu machen. Ich habe in Oberösterreich noch schon so ein bisschen Amateurtheater gespielt, ein bisschen Musik gemacht und so und bin eigentlich nach Wien. Ich habe zuerst überlegt, Film studieren, bin aber dann bei der ersten Versuch, Aufnahmeprüfung, bin ich sofort in der ersten Runde rausgeflogen. Ich war sogar, glaube ich, mal auf einer Schauspielschule vorsprechen. Und die haben mich aber auch nicht genommen. Und ich wollte aber was probieren, ich wollte etwas machen auf der Bühne, weil ich gewusst habe, sozusagen, ich habe dann was anderes studiert, Biologie, und habe aber irgendwie gemerkt, dass ich möchte auf die Bühne und möchte was machen und bin dann irgendwie es hat sich irgendwie aus der Verbindung gegeben, dass mich Theater und Film und so interessiert hat, bin ja irgendwie dann auf Comedy gekommen und habe auf YouTube voll viel britische Comedy hauptsächlich geschaut und habe da gemerkt, dass es da Verbindungen gibt zu verschiedenen Filmsachen oder auch Schreibsachen und so. Und das war irgendwie für mich, habe ich das Gefühl gehabt, Comedy, da kann man überall möglich hin und das ist zugleich auf der Bühne gleich mal. Und das hat mich dann interessiert und dann war ich mal bei der Open Stage im Theater am Alsergrund und da hatte ich meinen ersten Auftritt als Comedian / Kabarettist gehabt und das ist nicht gut gegangen, der erste.
Wirklich?
War nicht gut. Und das hat aber wer gesehen dort, der Elwood Laut, der Poetry Slam Veranstalter, Moderator war. Und er hat gesagt, ich soll euch mal zu Poetry Slam kommen, weil dort kann man sich gut ausprobieren und er kann sich vorstellen, dass man das taugen würde und dass das cool war.
Hat es dem gefallen?
Ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, da sind interessante Ideen dabei oder er kann sich es vorstellen. Ich denke mal, das ist eh eine coole Sache. Das ist ja, damals, muss man ihm sagen, war Poetry Slam noch humorlastiger. Das hat sich in den letzten Jahren extrem aufgehört eigentlich.
Ja.
Damals sind ganz viele eigentlich aus der Poetry Slam Szene auch so ins Comedy-Kabarett-Fach dann umgewechselt.
Genau.
Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und der hat ja eben viel veranstaltet, der Elwood, und auch moderiert. Und hat vermutlich irgendwie eine Idee davon gehabt, dass Leute zwar einen Auftritt vergeigen können, aber wo da trotzdem irgendwie Potenzial dafür war.
Also er hat die gut gefunden. Den Auftritt vielleicht nicht so, aber er hat die gut gefunden.
Ich vermute es ja. Ich meine, du müsstest ihn fragen, aber irgendwas wird ihm gefallen haben dran, weil sonst hätte
er mal er ist nur zu dir gekommen, nicht zu alle.
Ich war der einzige Junge, der andere war der Peter Klien. Ich weiß nicht, wer nur war. Irgendwer war nur.
Ja, Peter Klien war auf jeden Fall nicht in der Slam-Szene dann.
In der Slam-Szene dann, genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat sogar gewungen an dem Abend, weil der hat mir einen Auftritt gewinnen können. Und ich weiß nicht, irgendwer war nur. Aber eben genau, der Elwood war, glaube ich, auftreten oder vielleicht nur zuschauen. Es war, glaube ich, das erste Open House im Theater Malsergrund, oder eins von den ersten. Und das haben sehr Leute mit angeschaut, was das überhaupt ist.
Ja.
Ja, und dann habe ich einen Poetry Slam gemacht, ein bisschen.
Du, und der wird dich noch schnell fragen, woher kommt der Zug zur Bühne bei dir? Weil du sagst, du wolltest auf die Bühne. Das war immer schon da?
Weiß nicht.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Du fühlst dich scheinbar total wohl auf der Bühne, das merkt man ja bei dir. Aber ich frage mich, ob das immer schon da war, ob du, weil viele sagen ja dann, ich war immer schon ein bisschen der Klassenkasperl. Was ein bisschen so heißt, ich war immer schon ein bisschen der Lustige. Das war es bei dir ja gar nicht. Du wolltest nicht zwingend lustig sein, du wolltest unbedingt einfach auf die Bühne.
Ja, das stimmt eher. Also mich hat eigentlich, so wie ich jünger war, hauptsächlich Musik interessiert und ich wollte eigentlich zuerst lieber in einer Band spielen oder so. Warum wollte ich auf die Bühne? Das ist schwer zu sagen, oder? Das ist die große Frage. Warum wollen wir das?
Ich glaube, so genau kann man es dann vielleicht eh nicht sagen oder können es viel nicht sagen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das immer so gleich das Erste ist, dass man sagt, okay, man will auf die Bühne. Ich bin ja total dagegen, dass man sagt, man muss einen Clasher haben, damit man auf die Bühne geht. Das ist ja so dieses Klischee. Ja. Mit dem möchte ich eigentlich schon lange mal aufräumen. Findest du das eigentlich?
Ja? Ich finde es auch, sagen wir so, nehme ich gerne das Wort im Mund, ein bisschen eine problematische Herangehensweise. Also ich glaube, es gibt viele, die sehr, sehr, sagen wir, einen gesunden Zugang dazu haben und die gut in der Balance sind.
Das denke ich nämlich auch.
Aber gut hinkriegen.
Ich finde, das wird dann auch immer so komisch gefeiert.
Ja.
Du musst einen Klopfer haben, haha, wir haben alle einen Klopfer oder so. Und das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich tue mich total schwer damit. Ich finde, man kann das auch über andere Berufe sagen, oder? Man sagt, die Begründung ist nämlich dann immer, ja, weil sonst würde man sie ja nicht vor so viel Leid stören und irgendwas erzählen. Aber das ist, finde ich, eine total komische Berufsbeschreibung. Man kann ja auch sagen, dass er, weiß nicht, ein Fleischhauer hat sicher auch einen totalen Clasher, sonst würde er nicht jeden Tag tote Tiere jetzt legen, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Rudi. Hast du, finde ich, sehr schön ausformuliert. Ja, da stimme ich da eigentlich zu. Nein, ich glaube nicht, sagen wir so, ich glaube vielleicht eher alle Leute haben irgendeinen Clasher, vielleicht ein bisschen, oder
ja, viele
Leute.
Ich glaube so vielleicht, ja.
Irgendwie Clasher ist, also weiß ich nicht, viele Leute haben ein bisschen eine Imbalance oder so. Bei mir ist es eher so, ich hätte mehr Clasher, wenn ich nicht auf der Bühne war. Also mir hilft es, was aus zum Leben, was sonst, glaube ich, anstrengend war im Privatleben oder so.
Okay, okay. Aber du hast schon so eine extrovertierte Seite, die man dann irgendwo ein bisschen ausleben muss.
Genau, und das kann ich schon sagen, also das war schon in der Schule oder so merkbar, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich Klassenclown war oder so, aber ich habe
so klassisch verhaltensauffällig.
Ein bisschen, ja. Also
wirklich?
Ich glaube, das würden Leute sagen, ja.
Ja, genau.
Witzig. Ein bisschen okay. So, ja.
Aha.
Ja.
Aber warst du gut in der Schule?
Ja.
Ja?
Ja.
Und dadurch hast du es halt leisten können?
Genau, ja. Also ich habe schon Probleme gekriegt, aber nicht existenzielle. Also,
ja. Okay. Genau. Verstehe. Und warst du beliebt so dann?
Weiß nicht.
Also bei den Lehrer?
Die anderen fragen. Bei den Lehrer war, ich glaube, ja, das ist ja so, ich kenne ja einige Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin zum Beispiel und ein paar Verwandte und so. Und da heißt es immer, dass das so das Verhassteste ist irgendwie, der nicht schlecht ist in der Schule, aber trotzdem viel stört und auffällt und so.
Okay, weil man eben nicht so richtig irgendwie zugerutschen kann.
Ja, oder? Genau, es ist anscheinend sehr anstrengend. Aber so oder so, also es hat ein paar Lehrer gegeben, wo mit denen ich mich nicht verstehe, wo ich ja bis heute definitiv die Straßenseiten wechseln würde, wenn ich die Sache hat. Aber es hat ein paar gegeben, die mich, glaube ich, gern mögen haben und mich sogar gefördert haben in verschiedener Hinsicht. Ja.
Mhm. Okay.
Ja.
Du bist jetzt in Wien.
Ja.
Und hast gerade verschiedenste so viel waren es nicht. Zwei Aufnahmeprüfungen irgendwie nicht geschafft. Einmal auf der Filmschule, einmal bei der Schauspielschule.
Ja.
Und wie ist dann weitergegangen?
Dann bin ich über quasi die offene Bühne, dann Poetry Slam habe ich ein bisschen gemacht und so. Poetry Slam war voll super. Das ist wirklich, wirklich schade, dass das nicht mehr so ist, dass man im Poetry Slam, dass sie das so mischt einfach, dass es alle Sorten von Texte sind. Weil es einfach super war dafür, dass man Sachen ausprobiert, ohne dass man sie gleich so festlegen muss. Mhm. Für Stand-Up-Comedy ist die Figur so wahnsinnig wichtig. Und bei Poetry Slam war das gar nicht so, weil da hast du einen Text haben können und dann warst du mal eine andere Figur mit dem Text. Oder du warst mal so mit einem Text und anders mit einem anderen Text. Und dann haben wir ein bisschen ausprobieren können auf die Weise. Und zugleich hat es damals auch die Wiener Brut gegeben. Kannst du dich an das erinnern?
Ah ja, natürlich, im siebten.
Ja, genau, im siebten. Ja. Und dort war ich auch, dort habe ich auch einmal gespielt. Das war, der Leo Lukas hat das organisiert mit Simon Bichler, glaube ich, ein bisschen. Und es war so ein paar mit die lauter Leute, die früher bei Tradi Wabal waren und
wirklich, das habe ich gar nicht gewusst. Aha.
Ja. Also zumindest ein paar von denen haben so die Tradi Wabal Connection auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, die Chefin dort war
Background-Sängerin
bei Tradi Wabal.
Ach so, ja. Okay.
Und
das erklärt im Nachhinein doch ein bisschen was.
Ja, da war ja nur, so hat er sich Tradi Wabal-mäßig ausgeschaut dort. Und denen haben ja immer die ärgsten Sachen am meisten taugt.
Genau.
Ne? Die waren immer total gelangweilt, wenn irgendwer normale Sachen gemacht hat.
Ja.
Und Genau, und dort habe ich eigentlich zum ersten Mal wirklich also so dann mehr Kabarettnummern gespielt, abgesehen von dem Abend im Theater am Alsergrund. Und hab dann auch zwei Sachen gehabt, die ganz gut funktioniert haben. Und dann hat der Vince Binder, der damals im Vorjahr den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen hat, gesagt, ich soll mich doch dort bewerben. Und ich glaube, das war gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist voll nicht eine gute Idee. Aber genau, ich war dann dort, weil die selektieren ja gar nicht so. Und
beim Kleinkunstvogel.
Ja, genau. Ich glaube, es ist relativ First Come, First Surf. Also wirklich es wird schon ausselektiert natürlich. Mhm. Aber es geht ja auch darum, also es sollen ja Nachwuchsleute sein. Also es war ja lang zumindest das Kriterium, nicht mehr als 4 bezahlte Auftritte oder so. Mhm. Und ich glaube, ja, da macht es ja nicht viel Sinn, dass man ausselektiert oder in dem Feld. Das ist total professionell noch die 3 Auftritte und das noch nicht. Ja. Da kann sie ja extrem. Und das war genau, und dort war ich und habe zu wirklich meiner ehrlich großen Überraschung gewonnen in dem Jahr. Und das war es dann eigentlich. Also ab da sind dann immer wieder Termine in meinem Kalender erschienen und seit der Spielkabarett.
Okay. Ja. Und du hast es auch nie mehr hinterfragt seither?
Ich habe, glaube ich, schon öfter Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wenn jetzt kein Termin im Kalender steht, heirat die auf. Aber ich habe nie angefangen, dass ich Termine aussage. Also ich glaube, wenn ich das anfange, dann war das auch wirklich problematisch. Aber ich habe immer dann alle Termine gespielt und dann hat es mich irgendwann auch wieder gefreut. Und
Okay, na gut, das ist ja eh. So, das ist so ja, sagen wir mal, eh normal. Ja. Also mal mehr taugt und mal weniger. Du hast aber umgekehrt, du hast eigentlich gespielt und hauptsächlich hast du ja ein Studium dann nur absolviert.
Es war mal so, ja, ich war dann relativ schnell bei der langen Nacht des Kabarets und spätestens da ist das Studium ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt.
Ach schon, also würdest du sagen, du warst hauptsächlich Kabarettist in der Zeit?
Zumindest zeitlich schon, ja, weil es halt, also die lange Nacht war eine recht große Tour, die wir gespielt haben, das waren schon, also für damalige, für mein Gefühl extrem viele Auftritte und ich war halt die ganze Zeit unterwegs. Zumindest eben für mein damaliges Empfinden, wahrscheinlich spiele ich jetzt mehr, als ich damals gespielt habe, bin ich ja ziemlich sicher sogar. Aber damals, hat mich das sehr in Beschlag genommen und ich war aber da mit dem Bachelor schon fertig und der Master, also im Bachelor habe ich sehr schnell durchgezogen und für den Master habe ich dann, glaube ich, die doppelte Studienzeit braucht schlussendlich. Okay. Also es war nicht nur so.
Okay. Aber du warst sicher dann scheinbar auch da einigermaßen gut, oder? Sonst geht das ja gar nicht. Also man kann sagen, du warst eigentlich genauso wie in der Schule, nur du hast das Verhaltensauffällige ausgelagert, oder?
Es hat schon ein paar Hacks gegeben. Ich glaube, ich tue mich vergleichsweise leicht, Sachen auswendig zu lernen. Und das hat auch auf der Uni noch geholfen. Was auch hilfreich war auf eine Weise, ist halt, dass ich eine gewisse Entspannung, glaube ich, gehabt habe in Bezug auf das, was andere Leute nicht gehabt haben. Das ist bis heute eigentlich so, dass mir das total hilft, dass ich zwei Sachen habe und wenn mich eins nicht so gefreut, denke ich mir, ja, in Wirklichkeit bin ich Kabarettist und deswegen muss ich da jetzt nicht das zur Perfektion treiben oder so, sondern ich kann es einfach so, das reicht, aber irgendwie, weil das würde mich sonst, glaube ich, also wenn ich nur eins mache, und das war so, ich habe ja eine Zeit lang nach dem Studium wirklich nur Kabarett gespielt jetzt, und da war eine Zeit lang schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich muss die ganze Zeit dran arbeiten, es muss immer besser werden, immer perfekter und so. Und so hat sich das ganz gut die Waage gehalten eigentlich immer, glaube ich, genau. Und wenn es im Kabarett schlecht gerannt ist, habe ich mir gedacht, ich bin Biologe eigentlich, das... ihr wisst es alle nicht, ich brauche das gar nicht und so, ich mache das nur zum Spaß, aber...
Und wenn du dann im Labor gestanden bist, dann hast du gedacht, du brauchst das eigentlich gar nicht.
Ja, genau, ein bisschen so, ja. Also es ist so, kennst du den Film Don't Think Twice von Mike Birbiglia?
Ah, ich kenne den Mike Birbiglia und der taugt mir sehr, aber ich weiß gar nicht. Nein, ich kenne von dem nur den Film Sleepwalk.
Nein, das war der zweite, den musst du unbedingt anschauen, wenn er dir taugt. Ich bin ein großer Fan von Mike Birbiglia. Ja, ja. Und da geht es um so eine Impro-Comedy-Truppe. Und die zerfällt dann irgendwie, ich will jetzt nicht zu viel spoilern und so. Und da gibt's einen Typen, der eigentlich den ganzen Tag nur so Humuskostproben verteilt im Supermarkt. Und der sagt dann eben, also er hält das nur aus, weil er sich die ganze Zeit im Kopf denkt, er hat quasi eine Geheimnisse oder Superkraft und die Leute wissen das nicht, aber am Abend steht er auf der Bühne und ist super. Und wenn er das nicht hat, dann ist er einfach, es ist ein sehr schöner Film, gerade für alle Leute, die so, also es geht zwar um Impro-Comedy, aber es eigentlich alle Leute, die Comedy oder Kabarett sollten den Film gesehen haben, weil es extrem gut beschreibt, wie das so ist.
Ja. Impro-Comedy oder
ich glaube generell so Humor-Szene oder so Leute, mit denen man herumfährt oder mit denen man gemeinsam spielt und es ist dann, das kannst du dir ausschneiden. Also es ist, da spielt der Dings mit der Keegan-Michael Key von Key and Peele. Und der ist dann quasi, der will halt erfolgreicher sein und der bewirbt sich dann bei SNL und wird bei SNL genommen. Und seine Freundin bewirbt sich auch und geht dann aber nicht hin und so. Und es ist irgendwie alles so, was die Leute dann wollen eigentlich, aus dem, dass ursprünglich alle gemeinsam diese kleine Impro-Comedy-Gruppen haben und so. Und warum das dann irgendwie, wie die Leute dann weitergehen und dass das aber für alle irgendwie ausgeht. Das finde ich nämlich das wirklich Coole an dem Film, weil ja oft solche Filme sind so Star-Geschichten, oder wo wer unten anfängt dann, wie er sich zum Star hocharbeitet und so.
Genau.
Und der ist mehr so Leute, die was gern machen und irgendwann funktioniert das nicht mehr ganz so und welche Wege es dann finden, dass es wieder passt für sie.
Okay.
Das ist eigentlich,
klingt super.
Ja, ist cool.
Ja, vor allem der Mike Bigler ist ja eh so, immer einer, der so schaut, dass er so versöhnlich ist am Ende irgendwie immer, ne?
Ja, das finde ich ja super lustig, zum Beispiel mit Mike Birbiglia. Das ist ja echt so, dass halt wir immer so nach Amerika schauen und so. Und dort ist es aber total ungewöhnlich, da waren alle so, ist das nur Comedy oder ein Personenstück?
Ja, genau.
Mit der erzählt eine Geschichte über den Abend, was bei uns einfach seit 30 Jahren gang
total und normal
gäbe ist. Total normal. Und die sagen, boah, das kann man machen, Mike Birbiglia.
Wobei, es ist ja nicht nur so. Manche finden ja dann auch, dass das gar nicht so gut ist dann auch, wenn man das so macht. Bill Burr, glaube ich, zum Beispiel, ist nicht so ein Fan von Mike
Birbiglia. Ja, das sind so Comedy-Puristen, die Amerikaner, die glauben, sie haben da irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie bei Jazz oder so, glaube ich, und dann spielt irgendwer die erweiterte 7 oder so und dann sagen Leute, das ist der ärgste Scheiß und so kommt mir das immer vor.
Aber hast du viel geschaut oder schaust du viel so?
Jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Zeit lang wirklich exzessiv geschaut und wirklich sehr viel kennt und jetzt habe ich schon länger keine Comedy mehr geschaut. Also ich habe ein paar Sachen jetzt gesehen, so im Lockdown, aber auch nicht so viel. Ich habe mir Tipps gefragt auf Facebook im Lockdown, wie ich mich vorbereitet habe aufs letzte Programm. Wenn man gedacht, wie muss man wieder Sachen anschauen, das ist was und so. Und da habe ich mir ein paar Sachen davon angeschaut und einiges war dabei, was ich eh schon kennt habe und ich finde, es tut sich momentan nicht so viel. Entschuldigung, dass ich immer abschweife.
Nein, gern.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich habe ein bisschen die Vermutung, der Boom wird demnächst brechen in die USA, bei uns dann wahrscheinlich erst in 10 Jahren, weil ich das Gefühl habe, es kommt nicht viel nach.
Ja.
Einfach. Also es kommt total viel nach, aber jetzt wenig Sachen, wo ich sage, boah, das ist total leibend, das habe ich noch nicht gesehen, sondern es sind ganz viele Variationen über ein Thema und also Variationen von Sachen, die schon da waren und das ist voll cool und legitim und super, aber ich schaue mir es dann immer an und denke, das ist ein bisschen wie das, ich weiß ungefähr, wo das hingeht, die kann man es gut vorstellen. Die Leute sind voll, die kommen, also das ist ja sogar bei uns inzwischen so, dass eigentlich alle Stand-Up-Comedy spielen und von der Form her, also alle, die nachkommen jetzt, spielen eigentlich alle Handmikro,
ich stehe da jetzt. Alle, ja, genau. Obwohl so viele sind es bei uns ja noch nicht. Also eigentlich würde ich sagen, bei uns beginnt ja der Boom eigentlich.
Ja, eben, das ist warum ich fürchte, dass ich mich bald zu Tode langweilen werde.
Das glaubst du?
Vielleicht schneiden müssen.
Nein.
Soll ja gar nicht so klingen. Ich finde, es gibt total super Sachen und ich finde es total cool, dass Stand-Up mehr kommt. Und so, ich glaube nur eben, was meine Vermutung ist, wo es hingeht, ist, dass jetzt nicht ewig so sein wird, dass es auf Netflix pro Jahr 200 Specials gibt, wo wer da steht mit einem Mikro und vergleichbar vom Rhythmus, Stil und Inhalt
gleichen
Themen behandelt.
Wobei, ich finde so, also so arg ist es ja auch wieder nicht. Also speziell jetzt auf Netflix, das ist oder war lange Zeit sogar recht überschaubar. Und dann, ich weiß jetzt nicht, jetzt kommen pro Monat maximal 5 Specials oder so dazu im Vergleich zu Serien oder so, finde ich das nach wie vor eigentlich recht überschaubar. Aber du beschäftigst dich schon sehr viel dann eigentlich damit. Man merkt das ja.
Jetzt wirklich nicht mehr so. Also es ist eher länger her. Also ich habe damals einfach so wirklich meinen Referenzrahmen aufgebaut. Und natürlich, also ich habe es jetzt ein bisschen eingerahmt, was auch ich jetzt total vergessen habe, Dave Chappelle, habe ich auf MTV damals die Chappelle-Show geschaut und das hat mir sehr taugt. Und auch so bin ich ein bisschen zu Stand-Up gekommen, weil der sehr gute Stand-Up-Specials in die späten 90er, frühen Nuller Jahre, die waren komplett auf YouTube und die habe ich mir auch reingekaut.
Das heißt, du hast eigentlich auf YouTube angefangen, weil auf Netflix gibt es ja noch gar nicht so lange
diese genau, Stand-Up-Specials. Diese Sachen waren auf YouTube einfach damals zum Und eben natürlich, klar, und das war ja, glaube ich, der große Boom, also sozusagen Louis C.K. ist ja dann wirklich um die Welt gegangen, einfach mit ganz vielen Sachen und hat, das führt wieder in ein ganz anderes Rabbit Hole ein. Natürlich eine großartige Technik gehabt, das kann...
Man sitzt da Bühnentechnik, Sprechtechnik, also, sondern wie er die Dinge aufbaut, oder?
Alles davon, ja. Also war einfach, und das ist ja, glaube ich, das ist eben das, was ich meine. Also ich glaube, ganz, ganz viel, was man jetzt an sich baut, einfach drauf auf, wie viele Leute Louis C.K. dann super gefunden haben und einfach auch sein Stil, seine Technik, seine Themen quasi aufgenommen haben und halt weiterentwickelt oder auf eine andere Weise und so, aber
Also du meinst viel in Amerika oder auch bei uns mittlerweile?
Ich glaube, auch bei uns, ja. Also ganz viel von diesem, es ist einfach so ein bisschen die Referenz geworden für Leute, was Comedy überhaupt sein soll, habe ich das Gefühl. Wo es ja ganz viel kommt, ständig dieser fade, langweilige Diskurs, was darf Humor und so weiter. Ja, und das ist das große Louis C.K.-Thema. Und es gibt ganz andere Sachen, so was kann Humor, was kann das überhaupt sein und so, das interessiert überhaupt nicht. Es geht immer nur, was darf Humor, darf man das sagen, darf man das sagen, wie kann man das verbocken, dass man es sagen darf, ist das nicht okay, ist das schon okay. Und das ist halt, glaube ich, zu einem großen Teil, weil Louis C.K. das so gut gemacht hat. Also ich finde, es hat nähmt danach, weiß ich nicht, ob davor, der baut ja auch von einer großen Tradition auf, natürlich, aber ich glaube, das hat danach, aus meiner Sicht, hat nähmt so virtuos das Kino.
Und,
auch nicht immer, also es gibt ja viel Scheiß von ihm und es ist natürlich, wenn man schon, da gebe ich gerne da noch meinen
Senf gern, dazu. Gerne, ich höre da fasziniert zu, wirklich.
Weil jetzt Leute sagen, aber den Künstler von der Kunst trennen und andere Leute haben viel schlimmere Sachen gemacht und so. Und weil ich sag wirklich, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Und das ist gar nicht so, weil ich so entsetzt war oder weil, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich bin wirklich viel Rock'n'Roll Musik gehört hat und das waren ganz furchtbare Menschen, die da teilweise sehr gute Musik gemacht haben und so. Und das ist echt nicht so, dass ich so moralisch brüde war oder sonst was, nur bei Louis C.K. ist es für mich wirklich so, dass quasi das Wissen, was er ja selber sozusagen später dann in spätere Auftritte nach quasi den Enthüllungen gesagt hat, dass er quasi wirklich halt so zumindest semi-zwanghaft masturbiert und so, man sieht es dann, also du siehst das in fast jedem von seinen Dingen.
Das habe ich mir dann auch ein paar Mal schon gedacht,
Das ist das eine, also du hast wirklich dann das Gefühl, das ist nicht nur, weil es lustig ausschaut oder sonst was, sondern es ist wirklich so unangenehm.
Es gibt ja einige Nummern drüber,
extrem viel, also es gibt kaum eine Nummer, wo er nicht irgendwann Masturbation imitiert.
Nein, aber ich weiß, was du meinst,
Und das zweite ist, es hat halt sein Setup ruiniert, weil sein Setup war,
bin
eigentlich
ganz ein normal, ich sag nur die argen Sachen,
Die anderen denken, in Wirklichkeit bin ich ein lieber Kerl und er hat sich ja quasi inhaltlich eigentlich immer verortet auf einer progressiven quasi Seite der Gerechtigkeit und sogar eigentlich kann man sagen,
Das stimmt total, das stimmt echt. Übrigens, da hat, glaube ich, John Mulaney jetzt da ein Riesenthema. Mhm. Weil das ist, der hat ja immer so den Family Guy gegeben und sich jetzt, glaube ich, erst vor, weiß nicht, ein paar Monaten scheiden lassen und jetzt wieder aus der Reha heraus. Grad, ist gerade ganz aktuell. Wir nehmen gerade 21. September ist heute. Wir nehmen.
Schon das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt.
Ah ja, okay.
Weil ich eben genau so viel solche Sachen kriege ich jetzt gar nicht mehr so mit.
Ja, das ist so ein Hero von mir. Also John Mulaney mag ich schon sehr gern, also so die Präsentation und so, aber eben auch als Typen. Und ich finde, bei dem ist es jetzt gerade so schwierig, der hat sich so scheiden lassen und jetzt so Drogenproblematik und so, und das passt irgendwie überhaupt nicht. Der hat ja eher immer so den College-Typen geben, den smarten College-Typen, der schon so ein bisschen eine ärgere Vergangenheit hat, aber eigentlich jetzt der total smarte Typ ist und jetzt geht sich das nicht
mehr. Für mich nicht mehr so recht aus. Inszeniert, weil er früher so im T-Shirt gespielt und so und dann nur im Anzug mit einem Mikro mit Kabel
und so. Und so richtig smart.
Das habe ich auch sehr, sehr beeindruckend gefunden, wie der das sauber hin inszeniert hat. Genau. Ich bin nicht der größte Fan, also ich habe Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben und andere Sachen habe ich mir gedacht, ja, das schaut zwar sehr gut aus, aber ich finde jetzt
nicht so faszinierend. Ja, inhaltlich nicht so tiefgehend teilweise, ja.
Ja, aber sehr, sehr, habe ich auch irgendwie beeindruckend. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Und jetzt, weil es mir gerade noch einfällt, natürlich, das sind die einzigen zwei Sachen, was mir die Leute wirklich regulär empfehlen. Bob Burnham,
das Neiche.
Inside, ja. Genau, und James E. Kester.
Dieses Quattro Stazioni,
Repertoire heißt das, oder?
Wo die vier Shows sind,
Back to Back, jedes Mal zwei Farben und so. Ja, das ist schon cool, das ist halt auch, das ist auch wieder so das Ding, irgendwie Sachen, die aufeinander aufbauen, der spielt eine Figur und nennt sich selber und so. Und
du denkst,
ja, das ist für mich eigentlich nichts Neues, weil das kennen wir wirklich schon lange da.
Oh ja, total. Aber jetzt sag einmal konkret, auf was baust du dann auf? Oder dann in weiterer Folge, wie ist deine Bühnenpersönlichkeit konzipiert? Bist du sehr viel anders auf der Bühne?
Ich weiß gar nicht. Was mir wichtig ist, was glaube ich nicht immer gut ist für mich. Mir ist wichtig, dass es nicht nach Arbeit ausschaut. Das
gelingt für mich aber extrem sehr wichtig. Gut,
und es steckt aber relativ viel Arbeit drin in viel von den Sachen. Also das ist mir aber total wichtig. Ich will das nicht, ich finde, das ist das, was ich so lieb an allem englischsprachige Comedy und so, ist, da geht's einfach großteils drum, ist es lustig. Und das war für mich auch eigentlich immer mal die Baseline. Also es muss zuerst mal lustig sein und es muss zugänglich sein, weil ich so mein persönliche ich habe das Gefühl, dass so im deutschsprachigen Raum wird halt viel abgeschaut auf Humor oder so und dann ist es immer so, dass Sachen mehr wertgeschätzt werden, die daherkommen mit einem ich bin sehr gescheit, aber auch lustig. Oder ich kenne mich sehr gut aus oder ich kann sehr schön reden. Also es wird immer andere Fertigkeit zuerst vorgeführt. Okay.
Das ist eine gute Beobachtung. Ja.
Oder ich kann sehr gut Klavier spielen und ich bin auch lustig.
Ja.
Und es ist immer so, ich habe lange nicht mehr über diese Sachen nachgedacht, aber irgendwann habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und damals, glaube ich, war für mich klar, dass so eigentlich das Ziel ist, dass es keine andere Fertigkeit braucht. Also dass ich habe ja früher Musik gemacht auf der Bühne und gesungen und Gitarre gespielt und so, ich weiß, und so sukzessive weggelassen, weil ich gedacht habe, es muss ohne gehen. Also es muss gehen, ohne dass irgendwas anderes dabei ist, außer reden und halt zusätzlich eben auch nicht das, das ist wirklich schwierig, weil jetzt müsste ich eigentlich Beispiele sagen, aber ich finde es total cool, dass Leute das machen und so. Aber genau, ich glaube, dass halt welche Leute, sagen wir so, ich glaube, dass zumindest von der Kritik oder von Leuten, die Entscheidungen treffen, dass sie die wohler fühlen, wenn sie sehen, das ist intellektueller und der macht zufällig Kabarett. Oder das ist wer, der kann sehr gut Klavier spielen oder sehr gut singen und der macht Kabarett. Mhm. Und wenn man so diese Fertigkeiten so ausstellt und das wollte ich nie, ich war immer sehr stolz drauf, dass zu mir gefühlt zumindest ungleich viel mehr Leute gekommen sind, die mich gefragt haben, wie das geht, dass man in diese Szene kommt, wie das funktioniert und so. Weil mir das immer vermittelt hat, wie es ich mache, schaut es aus, als war es möglich oder als war es leicht.
Okay.
Und das hat mich immer gefreut, weil ich hab zwar gewusst, dass es nicht so ist, aber es ist recht viel Arbeit drin gesteckt, dass es nicht so wirkt, als war es viel Arbeit.
Ja.
Und das ist aber, also ich glaube, das ist eben jetzt habe ich die Formulierung, die ich suche die ganze Zeit. Ich glaube, sehr viel Leute freuen sich, wenn wir arbeiten auf der Bühne, wenn sie dann beim Arbeiten
zuschaust. Ja, das stimmt total.
Und dann hast du das Gefühl, da ist eine Leistung, der leistet was für mich und das beruhigt die Leute.
Das stimmt total, das habe ich sogar schon mal gehört von jemandem im Publikum. Ich war einmal zuschauen beim Andreas Wittersek und dann hat hinter mir, wirklich, wortwörtlich, hat die Dame, wie es aus war, hat zu ihrem Mann gesagt, naja, hat er eh brav gearbeitet. Ne?
Ja.
Ja, und so arrogant.
Ja. Schwitzen und möglichst viel spülen, dass du sagst, du kannst, was du kannst, was du kannst. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl, das interessiert mich nicht. Also dem habe ich mir relativ bewusst verweigert.
Aber das heißt, du findest, die zentrale Kompetenz von einem Kabarettisten und Comedian ist, dass er eben lustig ist.
Ja, genau. Und das ist viel verlangt.
Ich gebe dir recht. Ich gebe dir total recht.
Wirklich viel verlangt.
Ich finde das auch. Und ich finde auch, dass man total oft über alles mögliche andere redet und über das dann eigentlich nicht. Und ich bin aber auch total der Meinung mittlerweile, dass ein Kabarettist und ein Comedian in erster Linie lustig sein muss. Genauso wie ein Auto in erster Linie einfach fahren muss.
Ja. Und das ist halt wirklich das so der amerikanische Zugang. Es gibt ja wirklich halt Leute, was ja wirklich schätzenswert ist und schön, dass im deutschsprachigen Raum Kabarett und Kabarett gibt, wo du kein einziges Mal lachst. Ich meine, die Amerikaner packen das null und das ist ja auch schön und das ist schön, dass es einen Raum gibt, wo man Themen verhandelt und wo wir einen Vortrag halten über Sachen, wo es sich gut auskennt. Mich hat das halt nicht interessiert.
Ja, wird. Das kann man ja so sagen.
Und lustig sein ist voll schwierig und dann halt, weil du, das ist ja sozusagen lustig ist ja nicht, es muss ja wirklich so sein, dass du dich für lustig auch nicht verkaufst. Also es muss ja wirklich so lustig sein, dass du da denkst, das kommt immer selber anschauen und fand das lustig und nicht peinlich an irgendeiner Stelle. Oder ich habe das Gefühl, jetzt verbirgt er sich für das oder so. Das sind ja alles Sachen, die dazugehören. Wenn es wirklich lustig ist, erfüllt das so viele andere Kriterien eh schon, dass quasi das eigentlich alles dabei sein muss. Also wenn jetzt wer sagt, lustig ist schnell mal was, dann finde ich, ist es nicht wirklich lustig. Ich glaube schon, die Sachen, die wirklich lustig sind, sind für mich nur Sachen, die mich wirklich überraschen. Das ist ja eh, also sozusagen, das ist ja uns klar, das muss schneiden, das ist ja uns klar, uns Kabarettisten. Ne? Nein, aber das ist ja sozusagen, wie Humor funktioniert, nicht? Das ist ja über die Überraschung.
Ne? Ja.
Und ich sehe oft halt, dass teilweise im Kabarett halt Witze besser gingen, die Leute schon dreimal gehört haben, als Sachen, die sie noch nicht gehört haben. Aber für mich persönlich nicht. Für mich ist das nicht lustig. Wenn ich das schon kenne und wenn ich schon weiß, wo es hingeht, das ist für mich nicht lustig. Mhm. Und das ist mein Anspruch. So lustig muss sein und deswegen müssen halt die Sachen, was ich mache, für mich zumindest so sein, dass ich hoffentlich, aber jetzt hört das wer und dann sagt er, aber Bernie, das habe ich kummer gesehen. Ich bemühe mich zumindest sehr, dass ich die Sachen so schreibe, dass ich das Gefühl habe, das sind neue Gedanken oder Gedanken, die überraschend sind oder zumindest die so gebaut sind, dass man es nicht kommen sieht.
Nein, das klingt da wirklich. Ja. Weil du hast das ja generell einen sehr freshen Spirit, sage ich jetzt einmal. So, wenn man das so ist, natürlich auch so ein Schlagwort, aber es wirkt total frisch, wenn du auf der Bühne stehst und so, das hat dann sehr, wirklich, das hat eben sehr so die Anmutung von was, das man noch nicht gesehen hat und da möchte man gern dranbleiben und so. Hat's tatsächlich.
Das gefreut mich voll. Ja. Das ist das, was ich will. Es geht ja manchmal schief. Also es ist jetzt, ich kann zum Beispiel meinen Text nicht wortwörtlich.
Wirklich, das ist auch interessant. Schreibst du alles aus?
Ja, ich schreibe extrem viel an einem Programm. Also ich schreibe viel mehr als ich probe. Und ich schreibe es dann 100.000 Mal um und so.
Also die Formulierung jetzt. Mhm.
Und es war beim letzten der Flü, der Regisseur war dann total überrascht, dass ich von einem Tag am nächsten, wo wir eigentlich nur geschrieben haben, und dann haben wir gesagt, okay, ist erste Probe, dass ich Spünken habe. Aber das ist halt, weil ich so lange schreibe, dass für mich sowieso nur mehr einen logischen Weg gibt, eine Geschichte zu erzählen. Und die minimalen Formulierungen sind sowieso jeden Abend anders. Also ich weiß, welche Geschichte ich erzählen will oder worauf ich aussehen will. Und das ist ja relativ ähnlich. Und wenn ich es 100 Mal gespielt habe, ist sicher nur viel mehr eingeschient, so dass man es von einem Abend auf den anderen, die Unterschiede nur minimal sind. Aber ich schreibe es eigentlich sehr, sehr genau hin. Und dann lerne ich es aber nicht auswendig.
Wirklich?
Ja. Ich schreibe es sehr, sehr exakt hin.
Aber das heißt,
lerne ich es nicht.
Ja, aber wie funktioniert es dann? Du kannst das einfach schon, weil du das schon so oft geschrieben hast.
Genau. Ich schreibe es jetzt so lange, bis es für mich so ein deren Logik hat, dass ich es wieder oberschreiben konnte.
Okay.
Aber halt, dann hätte ich halt ein bisschen andere Wörter verwendet und so. Manches ist halt, ich finde, manches geht eben mit dem Schreiben gar nicht. Mhm. Also ich konnte es, wenn ich es wörtlich so sagen würde, wie ich es hinschreibe, war es teilweise gar nicht so mundgerecht und so. Also das ist dann, ich weiß halt den Gedanken, aber im Moment oder wenn ich es dann wirklich sage, fällt es mir auf eine Weise ein, die mir irgendwie mehr liegt in dem Moment oder so.
Okay.
Ja. Aber es geht ja manchmal schief. Also es ist halt, das will ich gar nicht, also jeder, der mich schon lange verfolgt, weiß, dass es auch Abende gegeben hat, wo das nicht so ganz funktioniert hat, dieser Zugang, dass es möglichst frisch bleiben soll und möglichst offen und interaktiver zum Teil. Und ich habe früher mehr improvisiert, das mache ich gar nicht mehr so viel, weil es mir dann teilweise zu viel Spaß macht und
und dem Publikum dann schon nicht mehr so,
oder? Ja, und dann verliert man ein bisschen den Faden und so und weiß gar nicht mehr so genau, wo man ausgestiegen ist und so. Und das
ah ja, okay, na gut, das ist dann. Aber wenn wir schon dabei sind jetzt, wie entsteht denn ein Programm bei dir?
Hat sich auch verändert über die Jahre. Früher war es eben so, dass man einfach beim ersten Programm war es so, das war halt sowieso ein bisschen zusammengestickelt aus verschiedene Ideen, die ich so gehabt habe, kurze Sachen und so. Inzwischen ist es so, das hat sich so sukzessive ein bisschen entwickelt. Beim zweiten war es recht klar auf ein Thema, da waren schon ein paar Sachen da. Und die sind dann eher in ein Thema ein bisschen eingepresst, und beim dritten haben es wieder ein bisschen freier Sachen, die es schon gegeben hat, aber habe dann irgendwie ein übergeordnetes Thema gefunden.
Das dritte war Babylon.
Ja, genau. Mhm. Und da habe ich schon Sachen gehabt, aber da habe ich schon so eine Ahnung gehabt, wo ich damit hin will, und das ist sie dann für mich, ich weiß, also das weiß ich ja nicht, das ist eben zum Beispiel das, was ich meine, ich stelle mich nicht so hin auf der Bühne und diktiere dann außer das und das, habe ich mir dabei gedacht, dass die Leute sich denken, boah, das war gescheit oder der hat sich wirklich was überlegt oder so. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass viele Leute so wirklich mitgekriegt haben, was für mich die Themen von dem Abend waren. Aber die waren für mich da, und jetzt beim letzten war es so, dass ich wirklich ganz klar gewusst habe, worüber ich reden will, und dann die Ideen dazu gekommen sind. Und eher Wege gesucht habe, wie ich Sachen, die ich interessant gefunden habe, erzählen kann, so dass es nicht nur lustig ist, sondern dass es auch wirklich Geschichten sind und nicht irgendwie Fakten overdiktiert werden und so. Mhm.
Ja. Das ist ja gut gelungen, aber du hast schon irgendwie, dadurch, du würdest gerne ein Programm zum Thema Klimawandel machen.
Jein, ja. Ja, also genau. Ich habe mir eben von dem her, dass ich Biologie studiert habe und so, habe ich mir gedacht, ich möchte das vielleicht gerne mal was damit machen, aber ich wollte nicht so, wie manche Leute sind dann Hundekabarett oder Pferdekabarett oder Rechtsanwaltkabarett oder so. Ja. Ich sage jetzt bewusst, glaube ich, drei, die es nicht gibt, doch Hundekabarett gibt es bestimmt.
Hundekabarett gibt in Deutschland zumindest.
Und da wollte ich nicht reinrutschen. Das heißt, ich wollte schon ein Kabarettprogramm machen, und das war für mich ein bisschen die Herausforderung eigentlich, wie kann ich sowas machen. Und eben Natur, das hat sich dann, also das war dann klar natürlich, dass das Klimawandel da zentral vorkommen muss momentan. Und das hat mich auch gefreut, weil ich habe echt oft so die großen Themen, die es gibt. Ja, das klingt jetzt furchtbar natürlich. Ich habe mir gedacht, so bitte verwende das, wenn du es dann hörst. Und ich habe mir gedacht, wenn es schon mal ein großes Thema auf der Welt gibt, zu dem ich mir wirklich ein bisschen besser auskennen, vielleicht als andere Leute, oder sagen wir so, vielleicht nicht einmal besser auskenne, aber einen Zugang habe,
dann denkweise, die zuschlagen, ne?
Dann also, muss ich zuschlagen, weil das passiert klar, wirklich selten.
Und solange es den Klimawandel nur gibt, muss das Programm jetzt einfach machen.
Eben, ja. Das war einmal drin im Programm, war mal als Witz drin, weil die Leute immer so sagen, du profitierst ja vom Klimawandel. Dass ich die sagen wollte, ich will ja gar nicht, dass er aufhört, sonst muss ich ein neues Programm schreiben. Also. Aber ist dann ausgeflogen, ich habe viel zu viel geschrieben für das. Es ist, mir hilft das total. Wo kommen die Ideen her? Ganz allgemein habe ich für mich herausgefunden, je mehr ich eingeschränkt bin, desto mehr geht's dann so. Also ich glaube, es ist so das Prinzip, wie Leute Gedichte schreiben oder Haikus oder sonst was. Mhm. Je weniger Möglichkeiten ich habe, desto kreativer werde ich dann in dieser Einschränkung. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht alles, dann geht eigentlich oft nicht viel. Beziehungsweise zwischen Programme, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, ich muss ja gar nicht, ich mache es wirklich nur zum Spaß oder für mich, da fallen mir dann oft eben so Sachen ein, eher größere Themen oder halt einzelne Sachen, aus denen sich dann was entwickeln kann. Aber
und wie schaut die Einschränkung aus für dich? Machst du das selber? Also gibst du dir selber einen Rahmen vor?
Ja, also ich, genau, bei dem Programm habe ich schon ein bisschen gewusst, jetzt kenne ich mich auch schon ein wenig besser. Und da habe ich gewusst, dass ich Einschränkungen brauche und dass ich schnell Entscheidungen treffen muss. Mhm. Das ist ja immer so bei einem Programm, dass man Entscheidungen treffen muss. Und ich habe mich sehr bemüht, dass ich schnell welche treffe, was, worum es gehen soll, welches Setup verwende, also spiele es wieder auf Stand-Up mit Handmikro, Ständer und Sessel, weil eben genau, solange ich das nicht weiß, also wenn ich das Gefühl habe, ich spiele es vielleicht mit Headset und ich spiele 10 Figuren oder so, dann denke ich an ein ganz anderes Programm. Ja, und je mehr ich mich da einschränke, desto mehr habe ich dann auch Ideen.
Okay, aber das war tatsächlich für dich eine Überlegung, weil ich habe dich schon total als Stand-Upper. Für mich bist du schon so der Stand-Upper. Einfach. Ja, aber das ist schon eine Überlegung nur bei dir am Anfang vom Programm, ob es nicht in eine ganz andere Richtung geht.
Ja, weil es ist ja eigentlich, also ich habe Babylon zwar lang gespielt, aber Babylon war das erste eigentlich, wo ich wirklich Stand-Up gespielt habe. Also das erste war ja ein Mehrpersonenstück.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Das zweite war ein Personenstück, aber das war relativ, da habe ich ja zum Teil mit Headset gespielt und habe ja quasi... Das war in dem Sinne ja nicht Stand-Up, als ich behauptet habe, ich bin woanders. Das hat er von einer Hochzeit gespielt und der Saal war quasi die Hochzeit. Und das dritte war das erste, das wirklich Stand-Up war. Und ich habe schon sehr überlegt, soll ich das jetzt durchziehen, dass ich jedes Mal eine andere Form spiele oder mache ich es nur mal so. Und habe halt ein bisschen das auch so entschieden, dass ich mich halt mit Babylon sehr wohl gefühlt habe und gemerkt habe, das ist... liegt mir mehr.
Ja, klar, kommt dir das entgegen, wenn du so viel schon geschaut hast, natürlich auch, und dich so viel mit dem schon beschäftigt hast.
Ja, es war für mich war irgendwie dieses Figurenspielen oder ein Stück haben oder so, war schon wichtig am Anfang, weil es mir so einen Halt gegeben hat. Also Stand-Up ist schon, sagen wir so, das muss halt dann echt ein bisschen fahren. Also das ist ja das, was dann nimmer hast, ist irgendwie ein Rahmen, der dich halt. Wo du sagst, ich spiele halt das Stück fertig, auch wenn es niemand lustig findet. Das bleibt da dann irgendwie nicht. Ja. Wo ich für mich auch der Schlüssel bei Stand-Up ist für mich schon, oder bei der Form halt bei einer nicht narrativen, also nicht Stückform, wo's erkennbar ein Stück ist, ist halt schon ein Bogen und so, und es gibt eigentlich auch Figur und so, und das drin zu verstecken, so dass ich es zumindest weiß, ist für mich so ein bisschen der Schlüssel. Also, dass ich bei jedem Satz auch weiß, warum ich ihn gerade sage und dass ich nicht nur sage, damit wer lacht, das ist
schon wichtig. Du hast sozusagen eine zweite Ebene und da ist es so ein Narrativ, das mitläuft.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch nicht was ich wahnsinnig ausprobe oder so, aber wo ich halt vom Text her schon weiß, das baut das auf, das brauche ich für später, das ist... Da kommt der Running Gag, damit er dann irgendwie, also es sind teilweise wirklich so ganz technische Details, die halt einfach wie das Programm ineinander greift oder wie die Programmmotor weiter zuckelt. Und genau, das andere sind eben die, und halt, dass die Sets in sich, die Teile, die
Bits oder die Bits Nummern,
sagen wir ja, Nummern. Genau, die Nummern, dass die Nummern, in sich ja Logik haben und für mich wohin führen auf einen Punkt und halt nicht einfach Witze sind aneinander gereiht. Gibt's auch Leute, die erzählen nur Witze die ganze Zeit. Das konnte ich nie im Leben, weil das konnte ich mir gar nicht merken, welcher dann wo kommt und so, und dann wird mir gar keiner einfallen.
Ja, also du meinst aber so jetzt sind wir einmal nur im amerikanischen Stand-up so Leute wie Anthony Jeselnik zum Beispiel
genau.
Oder so.
Ja, genau. Mhm. Ich frage mich, ob der weiß, welche wann kommt oder ob er einfach was am gerade. Aber er wird es wahrscheinlich genau wissen. Also ich glaube, die lernen das dann halt
einfach. Ich glaube auch. Wobei das hat schon sich ja Dramaturgie verordnet.
Ja.
Wem zeigst du deine Texte dann als erstes?
Früher habe ich es gesagt, der die Regie gemacht hat und mit dem dadurch, dass ich lieber am Textarbeit zugegeben habe, ein bisschen aus ich weiß gar nicht, ich bin einfach nicht so, also ich habe schon Theater gespielt immer und so, aber ich das ist einfach was anderes und von dem her arbeite ich lieber am Text so lange, bis ich selber verstehe, was ich da tue auf der Bühne. Also ich bin jetzt also, nicht wer so, der es gerne einfach.
Aha, also du erarbeitest das Stück dann nicht auf der Bühne, sondern du schreibst das mal fertig.
Das habe ich bei den letzten, habe ich das noch mehr gemacht, aber diesmal ist es ja gar nicht gegangen, stimmt eigentlich. Mhm. Bei den letzten habe ich schon so einen halbfertigen Text mehr gehabt und nur mehr Arbeit, aber das war auch diesmal nicht gegangen, weil ich ja gewusst habe, dass es irgendwie ein größeres Thema gibt und ich kann nicht irgendwie mal so eine Nummer mal schreiben und probieren und dann eine andere Nummer und dann irgendwie schauen, wie es zusammenpasst, sondern mir war ja irgendwie klar, das muss alles zusammenpassen und so. Aber ich, genau, ich habe es in Früh gesagt und dann hat es eine kleine, wie man wieder darf, eine kleine Leseprobe geben vom magischen Auge, vor der Gruppe, mit der ich eine Radio-Kolumne mache auf FM4 von Elias Hirschel, Leodoris und Antonia Stabinger. Die haben sie es angekocht, die Ernie Hansen dabei und die haben sie es angekocht und mir Feedback gegeben, das war eine Lesung und dann habe ich es Freund vom Flü habe ich es einmal vorgespielt. Genau. Okay. Aber ja, also nicht meine Freunde, nicht meine Verwandten, nicht also
deine Freundin?
Nervt von mir auch nicht, nein.
Kriegt die so nebenbei ein bisschen mit, was du schreibst?
Ein bisschen vielleicht, ja. Aber mir ist es ja recht wichtig, also das Kabarett oder so. Und
darum sagst du ja lieber nichts drüber.
Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, manchmal erzähle ich irgendwie Witze, so wenn mir was einfällt, was ich besonders lustig finde. Und oft finde ich es gar nicht so lustig. Und das frustriert mich dann im Moment recht, aber so rückblickend hat es dann meistens recht. Also es sind dann sehr oft Sachen, die nicht sehr verständlich sind für andere Leute oder wo ich schon zu tief mich eingegraben habe in was. Ich glaube, das ist jetzt der Goldschatz, aber wenn man ans Licht tragt, ist es doch nur ein Stabrucken. Und so.
Okay. Ja.
Also da, jetzt eigentlich, da hat es mir schon geholfen mit dem, aber im Prinzip will ich eigentlich nicht, dass es irgendwer sieht, bevor es passt und ich zwinge mich dann dazu, dass ich es Leute zeige und dann zeige ich es hauptsächlich Leute, die mich nicht kennen, weil oder Leute, die mich weniger kennen oder nicht auf so einer persönlichen Ebene. Weiß ich nicht, wie das ist, es für die nicht so. Ich habe immer das Gefühl, ich kann Leute nicht vertrauen, weil die
sagen,
entweder es ist super oder sie sagen, es ist schlecht.
Weil ja klar, ich weiß auch, dass es einfacher ist, wenn man wen nicht so gut kennt, weil dann ist es einem ein bisschen weniger wichtig, wie an der dann sieht. Ne? Also wenn man, wenn der einem sehr nahe steht, dann plötzlich mit was kommt, das den irritieren kontert, dann ist das ein sehr komischer Moment eigentlich.
Es funktioniert für mich auch nicht wirklich. Ja. Leute, die gut kennen. Ja.
Und deine surrealen Sachen, du hast ja sehr viel oder einige so surreale Sachen auch in deinen Programmen. Wie entstehen die?
Auch verschieden. Früher war das einfach so das, was ich lustig gefunden habe. Da sind mir manchmal solche Sachen eingefallen. Und das ist, glaube ich, nicht immer alle Leute verstanden, aber das hat mir einfach gefallen. Also meistens entsteht sowas eher im Text, also ich finde, Surreale entsteht ja bei mir zumindest, es gibt ja Leute, so der Johannes Dulin oder so, ist sehr surreal vom Spülen her und so, also der sagt halt dann teilweise Sachen, die überhaupt nicht Sinn machen auf der Bühne oder so zum Beispiel, aber bei mir entsteht halt viel im Text und das ist ja, glaube ich, was man halt im Text leicht hinkommt auf diese Sachen oder leicht hinkommt. Ich glaube, Surreale ist generell was mit Text zum Tor hat, weil es ist irgendwie so wie die Realität hacken mit Worten oder mit Schriften, sondern das ist einfach, oder es ist so Sachen, du verdrahst ein paar Wörter oder du verwendest ein Wort in einem anderen Kontext und auf einmal ist bist du irgendwo anders. Das ist das eine. Und das andere ist halt, manches ist gar nicht so surreal, als dass es einfach Bilder sind oder so, die ich dann einfach in die Realität eintrisch.
Ja,
und
ja.
Das sind aber eigentlich dann Metaphern, die aber halt dort nicht hinpassen. Also es ist so im neuen Programm.
Ja, diese Gefriertruhe zum Beispiel. Ja. Ja. Also hast du das Gefühl, das ist eine Metapher? Oder ist es eine?
Ja, vielleicht. Ich fange jetzt, ich glaube, also wie du das gesehen hast, da ist es noch nicht. Ich frage jetzt, das ist jetzt eigentlich das Erste, was in der zweiten Hälfte ist, dass ich frage, war das eine Metapher mit der Tiefkühltruhe in der ersten Hälfte? Nein, sagt es mir sie, ich bin nur das Medium.
Wenn ich die jetzt frage, ist es eine?
Ja, aber wenn du mich fragst, was es heißt, erstens ist es länger her, dass ich es geschrieben habe und es ist halt, was für mich ganz gut funktioniert, sagen wir, es ist ein Motiv jedenfalls.
Ja.
Und es kommt wieder auf eine Weise, die in sich greift, ineinander greift. Ja, ich will nicht klingen wie ein Arschloch in diesem Podcast. Aber was
ist das? Du wirst es überhaupt, mach dir keine Sorgen, du bist sehr sympathisch.
Naja, aber das, was ich jetzt sage, ist schon ein bisschen furchtbar. Womit es für mich ein bisschen mehr zum Tun hat, ist wie so Gedichte oder so. Nicht? Also da kommt ein Motiv vor und dann variierst das und dann kommt es wieder auf eine andere Weise oder so. Und das versuche ich inzwischen vermehrt halt, weil ich auch immer strukturierter an die Sachen herangehe, dass ich so Bilder ausschöpfe und Verknüpfungen zwischen denen finde. Und manchmal, also ich weiß oft auch nicht so genau, was es heißt, aber manche Sachen passen einfach wirklich gut ineinander. Also es ist halt bei dieser Tiefkühltruhe, dass die da kann man ja nicht davon ausgehen, dass die Leute das gesehen haben. Dann muss man sich das anschauen und dann muss man mich fragen danach. Aber die Tiefkühltruhe. Naja, es greift in ein größeres Ding ein. Nicht? Dafür ist das Symbol eigentlich, oder das Symbol oder die Metapher oder so. Es ist ja eine große, oder sozusagen eine Grundidee von dem Programm, wie es entstanden ist, war, dass das, was hier durchzieht durchs ganze Programm oder was in der Musik, würde man sagen, das Leitmotiv,
ja.
Im Kabarett sagt man, der Running Gag ist, ist ja die Frage, ist es okay, dass ich da bin, quasi. Und eigentlich war für mich die Frage, ist es okay, dass wir da sind, so die Menschheit oder so.
Menschen auf
genau.
Der Erde.
Und ich habe aber einen Zugang gesucht, der die Leute mehr sagt, weil so die Menschheit insgesamt, das ist recht abstrakt und so. Und ich habe was Kleines gesucht. Und deswegen gibt es eine Beziehungsgeschichte in dem Programm, wo es um eine konkrete Beziehung geht, in der irgendwie die Frage ist, ist es okay, dass ich da bin oder für wen muss das okay sein und so. Und da kommt diese Tiefkühltruhe und die Heizung ins Spiel, die halt einfach auch Verkleinerungen von diesem Klimawandel-Ding sind. Also es ist einfach die ganze Sache auf eine kleinere Ebene aber transponiert. Und später kommt die Tiefkühltruhe dann nur mal. Und es ist gar nicht so surreal. Man konnte tatsächlich eine Tiefkühltruhe im Wald sehen, oder?
Also es war, natürlich. Aber was du dann drinnen siehst, ist schon.
Ja. Die sind halt, teilweise sind es dann Sachen, die ich halt erzählen will, so. Also da geht's ja dann um, wie quasi das Leben entsteht oder so. Und das sind dann teilweise Sachen, die ich mir irgendwie schon überlegt habe, das möchte ich gerne erzählen und das würde mich irgendwie interessieren, wie war das quasi für das erste Lebewesen, das da war, was hat sich das gedacht und so. Und das interessiert mich dann und dann suche ich einen Weg, wie ich dorthin komme. Und manchmal greifen halt dann so verschiedene Bilder ineinander, so dass sich das so ausgeht. So ist es bei dem Programm eher passiert. Oder was anderes, was jetzt eben mehr vom Text her ist, was glaube ich ein besseres Beispiel für das ist, was ich vorher gesagt habe, ist in der ersten Nummer spiele in einem Autokino. Und man weiß am Schluss, glaube ich, wirklich nimmer, ob das jetzt Menschen in Autos waren oder ob ich wirklich sagen will, da waren einfach lauter Autos. Und das habe ich halt vom Text her so hingeschrieben, dass einfach nirgends mehr Menschen vorkommen, sondern wann wer vorkommt, der Mensch sein kommt, ist er halt identifiziert mit einem Auto. Und der ist dann ein Land Rover. Und der kommt her und sagt das zu mir und so. Mhm. Und das ist quasi halt im Text passiert. Und da,
ja.
Das ist halt, ja, ich meine, das ist auch, ja, ist natürlich immer, ja, ja, weiß nicht. Mhm. Also, ja, voll. Ich will ja gar nicht, dass die Leute wissen, was ich mir überlegt habe und was ich gearbeitet habe und so. Aber es ist eine relativ offensichtliche Metapher, wenn die Autos die Menschen ersetzen, oder? Also, es ist,
ja, ja.
Das ist, ja, schon. Klar, aber es spielt ja gar nicht so eine Rolle. Also es ist ja gar nicht so, wenn man sich das anschaut, dass man viel drüber nachdenkt, hoffentlich,
was bedeutet. Nein, es schwingt einiges so mit, aber da sind wir wieder bei dem, was du vorher gemeint hast, in erster Linie soll es mal lustig sein, und das ist es ja.
Ja.
Und dann schwingt natürlich schon noch einiges mit. Ja,
ja, hoffentlich. Ja, voll. Aber genau, das ist voll. Das ist eh so, soll es sein. Das gefällt mir.
Googlest du dich selber?
Ja, mache ich schon. Ich schaue vor allem nach, was dann kommt. Also ich glaube, es ist jetzt nicht die reine Eitelkeit, sicher auch dabei, also aber
ein bisschen es interessiert mich. Message-Control haben, ne?
Ja, genau. Mhm. Also es okay. ist, genau, es sind dann auch immer wieder Bilder dabei, wo ich mir denke, wo kommt das her? Oder was ist das? Warum muss das kommen? Und warum kommen nicht schöne Bilder von mir, die es gibt zuerst, sondern irgendwelche unvorteilhaften Auftrittsfotos und so. Aber das geht dann schon wieder mehr in die Eitelkeit rein. Ja.
Okay, aha. Verstehe. Aber hast du schon mal interveniert irgendwo?
Nein. Es gibt ganz alte Auftritte von mir auf YouTube, das sollte ich jetzt nicht sagen, die beim Poetry Slam gefilmt worden sind, wo ich immer schon wieder mal überlegt habe, ob ich nicht... Das Problem ist, ich habe damals schriftlich zugestimmt, dass das okay ist, dass das online geht, weil ich habe das ja nicht einfach so gemacht. Mhm. Von dem her kann ich eigentlich nicht YouTube schreiben, das ist widerrechtlich da online, weil das stimmt nicht. Aber die Leute antworten dann immer, die den Kanal betreiben, die sind längst irgendwie woanders hier, also dieser Kanal ist verwaist und ich habe keine Möglichkeit, glaube ich.
Okay.
Ja, aber nein, sonst, also da wäre ich versucht, jetzt auch nicht, weil es so peinlich ist, aber halt, wenn es irgendwie eins von den ersten 5 oder 6 Videos kommt, die Leute wissen nicht, ist es was ich jetzt mache oder nicht.
Ja, klar.
Das ist marketingtechnisch super optimal. Stimmt. Ja.
Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
YouTube wahrscheinlich.
Ja. Immer noch.
Ja.
Was schaust du zurzeit so?
Ich schaue, was ich gern schaue, also ich schaue natürlich viel Scheiß, egal, und ich schaue viel Sachen, die mir einfach vorgeschlagen werden, und ich höre auch Musik via YouTube. Eben,
das wollte ich gerade fragen, also nämlich schon Musik und so.
Ja, auf jeden Fall. Was mir gut gefällt, ist, es gibt einen Kanal, der heißt ContraPoints. Das ist so, wie beschreiben, das sind voll lange Videos, wo irgendein philosophisches Thema behandelt wird. Von,
okay. Aber wie, also von Interviews oder Beiträge?
Nein,
oder?
Gar nicht, es ist eine Person. Die Natalie Wynn und die ist eine Transfrau, aber das spielt oft gar nicht so eine Rolle und die hat Philosophie studiert und die sind voll inszeniert, also die Videos sind voll ausgleicht und mit Props und so und das schaut alles irgendwie sehr opulent aus, also nicht wirklich opulent, das ist YouTube-opulent und da geht es dann immer um irgendein Thema, also es geht dann halt, keine Ahnung, 1,5 Stunden um Freiheit, aber es ist sehr unterhaltsam und normalerweise ist ja immer irgendein originaler, also sagen wir, irgendein Gedanke dabei, den ich so noch nicht gehört habe oder irgendwas, was ich so noch nicht gedacht habe und das gefällt mir sehr, da freue ich mich immer, wenn da ein Video rauskommt.
Okay,
ja.
Also das ist eine aktuelle Produktion und die erscheint so regelmäßig?
Ja, so alle paar Wochen, Monate, weil es, glaube ich, voll aufwendig ist. Also die sind eben 2 Stunden lang, diese Videos zum Teil. Ja.
Okay. Wie viel Zeit verbringst du am Bildschirm circa pro Tag?
Naja, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Die machen momentan ein PhD in Biologie, weil der Lockdown ja quasi auch dafür Zeit lassen hat. Und da habe ich jetzt lang ungefähr 6 Stunden am Tag gearbeitet und zwar viel davor im Bildschirm. Und sonst, ich weiß es nicht, also ich habe es nie gemessen, aber es sind sicher mehrere Stunden. Auf jeden Fall, ja.
Okay. Hast du ein Lieblings-Emoji?
Ich verwende gerne das ist so verbeugt.
Das habe ich jetzt gerade gar nicht.
Das ist so, also ein Wander, das irgendwie so nach unten, genau, also es macht quasi so ein, wie sagt man?
eine Verbeugung.
Ja, genau, aber so eine Tiefe, so auf die Knie, quasi, es wirft sich so in den Staub.
So.
Ein
bisschen, ja. Okay.
Und das finde ich gerne sehr vielseitig einsetzbar, finde ich, aber es gibt eben irgendwie, weiß ich nicht.
Okay.
Finde es besser als ein Smiley oft zum Beispiel.
Ja. 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 Verstehe. Also das ist so, man demonstriert so ein bisschen eine Unterwürfigkeit.
Damit. Ja, aber ich finde, es funktioniert auch, wenn wir was, genau, wenn man wer lobt, aber auch, wenn man wen loben will oder so, dann macht man
einfach, so, verbeugt sich einfach gut. Immer. Ja. Ich nehme da immer dieses Smiley mit den roten Backel, aber natürlich ist das eigentlich besser.
Ja,
okay.
Bedankt oder so. Ja, aber es ist halt lustig, weil es voll so in den Staub wirft. Einfach.
Okay. Ein bisschen
Matsch.
Ich das Gefühl, muss man mal schauen.
Ja, das ist ein gutes.
Und Apps, welche Apps hast du am, oder wie, hast du, es gibt so Leute, die haben so absichtlich wenig Apps und es gibt Leute, die haben voll viel.
Ich habe nicht so viel Apps. Ich habe so auch im Lockdown habe ich zum ersten Mal Apps entdeckt und habe gesagt, ah, voll cool, ich kann das und das. Und dann habe ich ein bisschen Gehörtraining gemacht mit einer App. Und, jetzt habe ich Instagram, weil ich es gerade angefangen habe und gedacht, das brauche ich so, damit ich dort präsent bin. Und das kann man fast nicht über den Computer sinnvoll machen. Also man kann manche Sachen über den Computer machen, aber
andere ja vieles nicht. Aber du hast ziemlich losgelegt, muss man sagen.
Okay. Ja, ich habe mir vorgenommen eigentlich, dass ich jeden Tag was poste und aufbaue und so damit. Aha. Ja, es ist halt über Facebook erreicht man keine Leute, schon gar nicht junge Leute. Und deswegen, ich hätte am liebsten hätte ich einen E-Mail-Verteiler. Aber das dauert halt, glaube ich, ewig, bis es aufgebaut ist. Und auch die Leute muss man irgendwie erreichen.
Ja. Aber du nimmst dir das richtig vor? Jeden Tag was posten?
Ja, also ich habe mir das jetzt vorgenommen. Also sozusagen, was ich mir nicht gedacht habe, sozusagen war, mir ist so fad, mal schauen, was auf Instagram los ist, das tut mir sicher voll gut oder so. Sondern ich habe mir schon gedacht, ich möchte eigentlich möglichst wenig dort sein, weil ich glaube, ich was Besseres mit meiner Zeit zum tun und alle Leute, mit denen man redet, sagen, es macht irgendwie ein bisschen süchtig und ist psychisch gar nicht so leibend für einen selber.
Ja.
Von dem her habe ich mir sehr exakt vorgenommen, was ich will davon. Aber es erodiert eh schon ein bisschen, also ich bin auch schon ein bisschen abhängig, glaube ich, und schaue zu oft nach und so.
Wie oft schaust du?
Alle 2 Stunden, sage ich mal.
Okay. Ja. Und dann scrollst du mal so 10 Minuten schon. Also,
Naja, gar nicht so. Ich schaue eigentlich nur, ob ich Nachricht gekriegt habe oder Benachrichtigung.
Ach so.
Also ich schaue selten Stories an. Das war jetzt auf Tour, aber ich schaue ein bisschen Stories geschaut, weil da ist mir wirklich eher fad, aber sonst schaue ich, dass ich es eher nicht mache.
Okay. Ja. Was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, aber die man nicht in der Schule durchnimmt?
Gute Frage. Die wichtigste Sache, die man lernen muss, wenn man in der Schule durchnimmt, Ja, gehen wir mündlich schämen, sich selber mögen. Das ist wichtig.
Okay, ist doch gut. Hast du so Lehrer gehabt, die dich wirklich dann gefördert haben ein bisschen? Weil du zuerst gemeint hast, manche haben die mögen?
Ja. Habe ich auch gehabt, ja. Mhm. Also genau. Ich habe Sie mehr dazu sagen.
Müde Max.
ich habe meine Musiklehrerin zum Beispiel hat mir einen Gesangsunterricht vermittelt und hat hat quasi gesagt, ich soll das machen, weil sie glaubt, das würde mir gefallen und das war cool und so. Ich habe es dann nicht wirklich weiterverfolgt, aber sie hat quasi mich bestärkt darin, ihm irgendwas so auf der Bühne zu machen, was Künstlerisches zu machen und so. Und die war sehr recht streng und hat uns generell recht herausgefordert, was ihm so Musik angeht und Musiktheorie und inhaltlich und so. Die war halt Musik und Deutsch gehabt und das war dann immer so ganz irgendwie Close Readings von die Texte, von irgendwelchen klassischen Werken und so. Und das ist sehr herausfordernd und ich glaube, dass das nicht viel Leute gefallen hat, aber ich habe es super gefunden. Mir hat das sehr gut gefallen.
Was war das beste Konzert oder Festival, wo du jemals warst?
Sehr gute Frage. Das Beste. Das Beste, ich weiß nicht, sagen wir so, das, es ist immer so ein bisschen ein Fight, also mir hat sehr gut gefallen Iggy Pop in der Arena vor 6-7 Jahren oder so. Das war super, weil ich zu der Zeit ein sehr großer Fan war, also bin ich immer nur, aber zu der Zeit sehr viel gehört habe und da immer wirklich auch ja happy ist jedes Mal, wenn er es nur mal macht und so. Und das, was ich dann oft denke, war vielleicht wirklich das beste Konzert, war Sigur Rós in der Arena irgendwann um 2009
glaub, herum
oder so.
Das war
wirklich der Wahnsinn, cool. Ja. Die haben nämlich dann ist irgendwie die Blasmusik geböhnt, die ja auch im Track nur so durchkommt und die sind wirklich so über die Bühne gegangen und wieder verschwunden. Ja. Und ich glaube, die sind dann nie wieder gekommen oder halt erst viel später und so. Das war richtig das cool. Das war echt super. Das war nämlich echt, die haben die ganze Atmosphäre und so viel. Wenn man sich echt so ein bisschen fragt, wie funktioniert diese Band, wo du kein Wort verstehst und was eigentlich nur so ätherische Klänge sind und so. Ja. Und es war voll geil.
Total super.
Ja. Das war zumindest eins von meinen Top, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ja.
Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die du magst, aber für die du dir ein bisschen schämst?
Vielleicht nimmer, ich weiß gar nicht. Ja,
man hört ein bisschen auf irgendwann mit dem Schämen.
Ja, oder? Warum? Ja, ist ja wurscht, das ist okay. Ja. Das ist ja alles nicht mehr so. Ich finde, das hat sich voll geändert. Das ist ja was in der Kabarett-Szene. Früher hat es echt nur so gegeben, oh, ich bin underground, das darf ich nicht horchen und das.
Ja,
also,
ja, genau.
Und das, alles, das Internet hat das alles kaputt gemacht, oder? Man kann alles so... Man horcht es nicht mal mehr ironisch, dann war eine Zeit lang so, eher so in die Nuller,
Nuller
hat man dann so ironisch was Schlechtes gewesen und jetzt horchen einfach alle was
wollen und so. Das und ist aber an sich gut, ich finde da ist nichts kaputt gegangen.
Nein, ich finde es auch, es ist genau, ja, warum nicht, aber ja, so, was ich horche, aber für das mich schaum oder Filme, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, nein, ich weiß das gar nicht, für was ich mich geniere.
Ja, ist doch gut, ja. Gibt es irgendwelche Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden?
ich weiß nicht, ob es Eigenschaften an mir, also ich bin schon als verrückt beschrieben worden. Ich weiß auch nicht, welche Eigenschaften das konkret sind, außer Verrücktheit.
Ist mir so der
anscheinend. ich weiß nicht, dass in der Schweiz eben
jetzt gerade, oder wie?
Bei der Künstlerbörse Thun habe ich gespielt und dann ist danach einer gekommen, der mich buchen wollte und hat gesagt, Sie müssen der verrückte Österreicher sein. Ja. Und das ist tatsächlich ein Wort, mit dem ich oft beschrieben worden bin. Ich finde, das stimmt gar nicht, aber,
Du bist sehr, gerade jetzt, wenn man so mit dir redet, du bist ein sehr ernsthafter junger Mann.
Ja, das ist nicht so gut fürs Image.
Wahrscheinlich.
Gerade vor kurzem habe ich, auf Facebook hat irgendwie eine Freundin gefragt, ob er mir die mitgewühlt zu mir zuschauen. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, ich kann nicht, aber es war geil, weil Bernie Wagner ist so abgedreht.
Okay.
Nein, genau, er würde so gern gehen, weil das würde ihm voll taugen. Und sie hat dann geschrieben, sowas darfst du nicht posten, dann dran die Künstler an. Und er hat gesagt, das ist ja das Geile bei dem, der ist schon komplett antrat. Und sie hat dann geschrieben, der tut nur so.
Okay, aber du kennst sie gar nicht und sie die auch nicht?
Sie schon, aber den Freund kenne ich nicht. Also ich weiß nicht, wer das ist. Aber das habe ich recht lustig gefunden. Aber ich finde auch nicht, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber ja, das habe ich schon sehr aufgehört.
Hast du schon mal was verändert an dir? So eben irgendwelche Eigenschaften?
Ich hoffe, ja.
Ja? Also so, du hast dich sozusagen optimiert, wenn du sagst, du hoffst? Also,
optimiert?
Oder du hast versucht, dich zum Besseren zu wandeln, wenn man es so formulieren
will. Ja, aus meiner Sicht, ich glaube, das ist ja alles recht subjektiv, aber ja. Ich habe schon Sachen, die mich gestört haben, bisschen in den Griff kriegt, ja, doch, okay. Ja.
Glaubst du an Zufall oder glaubst du, dass alles irgendwie so einen Sinn hat?
Ich glaube an Zufall, ich glaube nicht, dass irgendwas einen Sinn hat.
Ja?
Ja.
Okay. Das ist so der klassische Zugang von einem Biologiestudenten,
ja,
oder?
Ja. Muss sein.
Muss so sein.
Müsste nicht sein. Ich glaube, es gibt So, ja, voll. Aber nein, tja. Ich glaube so, also ich glaube schon, dass es Biologen gibt, die irgendwie an übergeordnete Sachen glauben und so weiter. Mhm. Das Schöne ist, es braucht's nicht. Und sozusagen in der zugrunde liegenden Theorie ist es nicht nötig. Und deswegen ja. Ist es eine schöne, saubere wissenschaftliche Theorie. Das gibt's aber sicher viele Leute, die das privat gut trennen können. Nee, also es ist nicht so, dass ich es nicht trennen kann, sondern ich habe, genau, ja, mhm. Also ich glaube, es hat gar nicht so, ich fühle mich vielleicht in der Biologie wohl, weil ich sowieso damit nicht so viel anfangen konnte oder so, aber genau, also es ist für mich keine Hürde an der Biologie, dass dort der Zufall regiert. Ja. Das ist für mich total okay.
Okay, ja. Aha. Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich fürchte beides. Also ich habe momentan wirklich so das Gefühl, dass alles so ein bisschen auseinanderdriftet. Ich habe einerseits echt das Gefühl, ich möchte nicht zurück, weil so viele Sachen so viel besser werden. Und wenn man mit jungen Leuten redet, die einfach viele Sachen schon voll gecheckt haben, die für Leute in meinem Alter oder zumindest mir voll der lange Weg waren und die sind irgendwie 15, 16 und das ist ganz selbstverständlich für die. Und zugleich sind, glaube ich, immer nur Leute an die Hebel, die offensichtlich nicht so interessiert dran sind, dass man nicht an die Wand fahren demnächst. Also glaube ich, es wird beides sein und das ist ein bisschen zach, oder? Weil so man kann sich, glaube ich, viel freuen, aber man kann sich ja wirklich zu Recht ein bisschen fürchten, glaube ich.
Ja. Ja. Und du selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Eine schwierige Frage. Okay, weiß ich gar nicht. 5 Jahre? Ich weiß es nicht. In 5 Jahren. Was ich weiß, glaube ich, ist, dass ich immer irgendwas machen werde, irgendwas Kreatives, weil es mir einfach ein Bedürfnis ist. Ich vermute, dass ich immer noch was auf der Bühne mache, weil es mir einfach was gibt. Ich habe jetzt zwischendurch im Lockdown gedacht, ich weiß gar nicht mehr, ob mir das so viel gibt und so. Und jetzt, wo ich wieder spiele, habe ich schon gemerkt, ja doch, das gibt mir schon was. Auf jeden Fall. Und sonst, ich weiß nicht, ich bin recht zufrieden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, in 5 Jahren muss alles anders sein oder so. Also ja.
Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Billy Wagners Memoiren.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, danke. Ich war sehr gern da. Danke dir.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule, definitiv.
Spazieren oder laufen?
Das ist jetzt schwierig, weil ich will immer gern laufen, aber jetzt so in Corona voll spazieren angefangen, ich war schon voll lang nicht mehr laufen. Aber ich sag trotzdem mal laufen.
Mhm. Ja. Kopf oder Bauch?
Kopf.
Stadt oder Land?
Kann ich nicht sagen.
Schland. Schland? Okay. Fahrrad oder öffentlich?
Öffis.
Netflix oder Amazon?
Netflix.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Picasso oder Andy Warhol?
Ha. Nice. Gute Frage. Andy Warhol.
Vollbart oder Schnurrbart?
Vollbart.
Mesozoikum oder Paläozoikum?
Paläozoikum.
Fische oder Säugetiere?
Säugetiere.
Panda-Bär oder Koala-Bär?
Schwierig, weil Koalas sind wirklich Arschlöcher. Aber Pandas sind so Standard, oder? Ich nehme Koala.
Aha. Ja, okay. Weil
Pandas sind so, jeder mag Pandas. Aha. Koalas mag auch jeder, aber Koalas sind in Wirklichkeit voll geschissen.
Echt, wahr?
Ja,
wieso? Voll. Was machen die?
Sie sind, erstens sind sie kleine Vergewaltiger, Zweitens schreien sie voll schier. Sie sind echt ziemlich doof. Und ich glaube, sie können da echt wehtun. Ich meine, ein Panda kann da wahrscheinlich auch wehtun, wenn er will, aber tut es halt nicht, so weit ich weiß. Und da kann alles kratzen schon und die leiden und so.
Echt? Ja. Aha. Okay.
Ja.
Aber trotzdem Koala.
Ja.
Gut.
Genau deshalb Koala.
Löwe oder Tiger?
Tiger.
Katze oder Hund?
Vogel.
Bäume oder Sträucher?
Sträucher.
Kastanie oder Ahorn?
Kastanie.
Fichte oder Tanne?
Fichte.
Rose oder Margarite?
Rose.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Bier. Ja, Bier.
Party oder zusammensitzen?
Je nachdem.
Kino oder Couch?
Kino.
IT oder Zurück in die Zukunft?
IT.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction, ehrlicherweise. Ich habe jetzt nichts gegen Titanic, aber Pulp Fiction.
Ja. Mhm. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Ah, Herr der Ringe, aber ja.
Okay, aber Fotofinish.
Ja, ja. Also es ist jetzt beides nichts, was mich wahnsinnig beschäftigt, mehr, aber es hat beides so seine Zeit gehabt, auf jeden Fall, ja. Ja. Aber Herr der Ringe, ja, ist schon ein
Ding für mich. Okay. Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Beatles oder Stones?
Stones.
Ramones oder The Clash?
Ramones.
Okay. Madonna oder Cyndi Lauper?
Ich muss aber sagen, ich habe die Ramones viel weniger gehört, ich habe viel mehr Clash gehört.
Aber sie sind cooler, ne?
Ja, und Clash gehen wir irgendwie am Arsch mit denen, wir spielen nur mehr Reggae und so. Aber es ist dann mega geil. Und eben stimmt, die Ramones gibt es vielleicht 3-4 Lieder, die ich höre, aber irgendwie sind die trotzdem cooler. Ich finde die Clash sind irgendwie so ein bisschen Streber.
Mhm. Madonna oder Cyndi Lauper?
Cyndi Lauper.
Franz Ferdinand oder White Stripes?
White Stripes.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Würde ich natürlich gern cool sein und sagen Billie Eilish, aber Lady Gaga, ja.
Mhm. South Park oder Simpsons?
South Park.
PlayStation oder Xbox? Jetzt bin ich gespannt.
PlayStation.
Tust du?
Nein, ich hab da eine PlayStation, die ich hab seit die 12 war oder so, mit der schon DVDs und ich habe nie eine Xbox gehabt. Okay. Aber es ist keine Glaubensfrage für mich. Nein.
Okay, aber immerhin, du hast gespielt oder spielst du immer noch?
Nein, aber...
Ja. Du hast, okay. Ja. New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Zelt.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Teppich oder Parkettboden?
Parkettboden.
Übergangsjacke oder frieren?
Erfrieren.
Haube oder Frisur?
Frisur.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich würde gerne früh gehen, aber ja, bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.